Phoenix persönlich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Phoenix persönlich. Mein heutiger Gast gilt als Psychologe der Nation. Sein Institut führt im Jahr 5000 Tiefeninterviews mit Menschen in Deutschland durch, schaut im Grunde den Menschen in Seele und Sein. Er hat Bestseller geschrieben, Deutschland auf der Couch oder Wie tickt Deutschland, und arbeitet auch aktuell an einem neuen Zustandsbericht. Und genau darüber wollen wir mit ihm reden, über den Zustand unserer Gesellschaft. Herzlich willkommen, Stefan Grünewald.
Hallo, Herr Koll.
Wir haben im Moment ja eine Vielfalt an Krisen zu bewältigen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, die Wirtschaft läuft nicht rund, der Wohlstand ist in Gefahr, wir haben die Klimakrise, Sicherheitssorgen, Stichwort Solingen. Was macht das mit den Menschen? In welchem mentalen Zustand sind wir?
Also die Menschen haben angesichts dieser vielen Krisen das Gefühl, wir kommen da nicht mehr raus. Diese Krisen sind unwandelbar. Die haben eine Art Zombie-Qualität. Die sind ewige Wiedergänger. Und man weiß gar nicht, wie man das, deren Krisen Herr werden kann. Also wie man da einen Anpack kriegt. Das ist mit großen Ohnmachtsgefühlen verbunden. Und die Menschen reagieren auf diese Krisenpermanenz durch eine große Rückzugsbewegung. Also sie ziehen sich in ihr privates Schneckenhaus zurück. Die Selbstbezüglichkeit wächst. Und sie spannen eine Art Verdrängungsvorhang zwischen ihrer privaten Wirklichkeit und der bedrohlichen Welt da draußen. Dieser Verdrängungsvorhang ist aber im unteren Teil transparent. Also all das, was meine Wirklichkeit bedroht, Solingen, Inflation, hohe Preise, sozusagen kriege ich eine Wohnung, das wird wahrgenommen, aber wir erleben eine Tendenz, all das, was unwandelbar ist, die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, das wegzudrängen.
Das heißt, wir haben einerseits eine aufgewühlte Gesellschaft, die in klarer Kenntnis der Probleme ist, und andererseits duckt sie sich weg.
Sie duckt sich weg, sie ist einerseits aufgewühlt, andererseits das überrascht uns. Wir haben im letzten Jahr eine große Zuversichtsstudie gemacht und die Ergebnisse bestätigen sich aktuell wieder. Es gibt eine hohe Zuversicht im Hinblick auf das private Glück. Also da, wo die Welt überschaubar ist, wo ich selber die Geschicke in der Hand habe, habe ich das Gefühl, ja, ich bin positiv gestimmt. 87% blicken freudig in ihr privates Glück, aber nur 23% haben Zuversicht, was die Welt da draußen, was Politik und Gesellschaft anbelangt.
Wir sehen dieses, das ist ja im Grunde ein Paradox. Wir sehen das ja auch in den Umfragen, beispielsweise im Politbarometer, immer wieder. Also einerseits hohe Unzufriedenheit mit dem Zustand der Gesellschaft, der Politik, und andererseits große Zufriedenheit im eigenen kleinen privaten Bereich.
Ja. Also wir erleben durch diesen Verdrängungsvorhang im Moment eine Maximierung der privaten Zuversicht durch die Minimierung des Gesichtskreises. Also was ich nicht weiß, wo ich nicht hingucke, das soll mich auch nicht heiß machen. Und man genießt dann einen Sommer, der viele Spiele, viele Ablenkungsmöglichkeiten, Olympia, Europameisterschaft, Urlaubsziele, um den Kopf mal wieder frei zu bekommen.
Aber was bedeutet das für den Menschen? Also entsteht da nicht eine gefährliche Lücke zwischen dem kleinen, dem minimierten Welt und der großen Welt, von der man ja weiß, dass sie da ist und dass sie sehr bedrohlich ist?
Das ist eine langfristige Gefahr, weil durch diesen Verdrängungsvorhang auch die Auseinandersetzung mit der Realität, mit Nachrichten etc. schwindet. Man will da nicht mehr hingucken, man informiert sich nicht mehr und wird dadurch auch wieder anfälliger für Verschwörungserzählungen, für alternative Wahrheiten, weil sozusagen dieser Realitätsaustausch nicht mehr stattfindet.
Wie passen sich da jetzt die Ergebnisse der Landtagswahlen ein, die ja doch sehr bemerkenswert waren?
Komme ich direkt darauf zu sprechen, vielleicht noch ein Gedanke. Also Olaf Scholz hat ja vor 2 Jahren von einer Zeitenwende gesprochen. In unseren tiefen Interviews stellen wir fest, diese Zeitenwende hat psychologisch betrachtet gar nicht stattgefunden. Die Menschen richten sich eher in einer Nachspielzeit ein. Also sie hoffen, dass die Zustände, die ihnen vertraut sind, noch mal ein paar Monate, vielleicht 1 oder 2 Jahre aufrechterhalten bleiben. Das heißt, wir sind überhaupt nicht in einer Aufbruchsstimmung, sondern die Nation spielt mehr oder weniger privat auf Halten und will die Zustände in irgendeiner Weise konservieren. Das führt natürlich insgesamt zu einer konservativen Bewegung, die wir auch bei den Wahlen erleben. Wir merken, dieser visionsarme Lebensraum, diese Aufbruchslosigkeit, die wird kompensiert durch eine Art Retro-Trend. Das heißt, die Menschen recyceln Aufbruchsstimmungen, Geborgenheitserfahrungen der 70er, 80er, 90er Jahre, um diese innere Leere zu füllen.
Aber ist ja im Grunde dann auch gar nicht reformfähig, also wenn man sich so abschottet.
Nein, wir sind durch diese Selbstbezüglichkeit, durch diese Abschottung, durch dieses Einrichten in einer konservierenden Nachspielzeit überhaupt nicht in Reform-, Aufbruchs- oder Wendelaune, sondern träumen eher davon, die Normalität zurückzugewinnen, die wir früher unter Mutter Merkel, also wir haben gerade eine große Jugendstudie gemacht, wo die jungen Leute immer von der Merkel-Zeit schwärmen als eine Zeit, wo noch eine gewisse gesellschaftliche Harmonie da war, wo alles behütet war und wo man entbunden war von persönlichen Entscheidungen, weil vieles alternativlos schien.
Aber verweigern wir uns als Gesellschaft der Wahrnehmung der Zeitenwende oder leistet die Politik da zu wenig an Erklärung, an Präsenz der Zeitenwende?
Also die Politik ist da selber, sag mal, doppelt unklar in ihrer Kommunikation. Also wir hatten die Rede von der Zeitenwende und gleichzeitig gab es das Versprechen des Doppelwumms. Der Doppelwumms signalisiert aber, mach dir keine Sorgen, die Welt geht so weiter, wie du so kennst.
Alles in Watte gepackt.
Und es gibt eine große Ausnahme, wo es der Politik gelungen ist, aus diesem zänkischen Modus, der die Menschen im Moment total verunsichert. Also auch das ist nochmal ein wichtiger Erkenntnismomentum. Dieser Vertrauensverlust, den wir im Moment in der Politik erleben, hängt mit dem Zank zusammen. Und Zank ist psychologisch betrachtet was anderes als Streit. Beim Streit geht es immer um den Perspektivwechsel. Streit öffnet den Blick und sucht eine produktive Lösung in Form eines Kompromisses. Aber Zank, da geht es darum, Bitternis abzusondern, den anderen halt schlecht zu machen, sein Mütchen zu kühlen. Und das spüren die Menschen, dass im Moment keine produktive Streitkultur herrscht, sondern das zänkische Momentum obsiegt. Und es gibt eine große Ausnahme, wo es der Ampel gelungen ist, aus diesem zänkischen Modus rauszukommen. Das war vor gut 2 Jahren bei der Energiekrise, weil auf einmal klar ein Problem benannt wurde. Da wurde nicht gesagt, es wird alles gut, wir machen den Doppelbumm, sondern da wurde ganz klar gesagt, da ist ein massives Problem, wir haben zu wenig Gas und wir müssen jetzt gemeinsam verhindern, dass wir in einen kalten Winter, in einen Blackout reinrauschen.
Aber es führte dann mit dem Heizungsgesetz, dem berühmten, dann doch zu einem Rückzug der Menschen.
Ja, aber lassen Sie uns erst noch mal auf das gucken, was gelungen ist, weil das ist für mich auch ein Beispiel für zukünftiges politisches Handeln. Also wenn Probleme klar benannt werden, wenn eine klare Zielvorgabe, wir müssen jetzt 20% Energie sparen, erfolgt, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie können einen eigenen Beitrag leisten. Jeder hatte den starken Arm, um an der Armatur, um am Thermostat zu drehen.
Kalt zu duschen.
Das stärkt sozusagen die Selbstwirksamkeit. Wenn gleichzeitig noch das Gefühl da ist, es geht gerecht zur Sache. Alle leisten ihren Beitrag. Die Industrie, die besser Begüterten, also der Sparsinn ist sozusagen kollektiviert, dann kommt es zum Erfolg. Und vor 2 Jahren war die Zufriedenheit auch sehr viel höher, weil man an einem gemeinsamen Projekt beteiligt war.
Das heißt, die Politik müsste im Grunde die Zeitenwende auflösen in Einzelprojekte, wo der Einzelne mitmachen kann?
Ja. Die Politik müsste damit anfangen, sozusagen. Also Scholz hat ja die letzte Wahl gewonnen in dem Versuch. Ich versuche so diese Beruhigungsstrategie von Angela Merkel weiterzuführen. Also ich suggeriere, mit mir wird alles so bleiben, wie es ist. Ihr braucht euch nicht zu sorgen. Das hat ja einmal funktioniert. Mittlerweile sind die Krisen aber so massiv, dass man aus der Ohnmacht rauskommen will, dass man das Gefühl haben will, man will auch klar benannt haben. Diffuse Ängste sind viel schlimmer als klar benannte Probleme, die einem die Möglichkeit geben, auch einen Anpack zu finden. Und das wäre sozusagen ein wichtiges Momentum für zukünftiges politisches Handeln. Probleme klar benennen. Also der Elefant ist im Raum, die Leute spüren, da ist etwas im Umbruch, da kippt etwas, es gibt riesige Probleme. Das auszusprechen und daraus klare Etappenziele zu formulieren, die aber für den Einzelnen auch umsetzbar sind und die gerecht ausgesteuert werden.
Der Kanzler hatte Sie ja mal in seine Kabinettsklausur in Meseberg eingeladen. Was haben Sie ihm denn geraten?
Ich habe kritisch angemerkt, dieser Erfolg, der kollektiv in der Energiekrise gezeitigt worden ist, dass wir da 20% gespart haben, das ist überhaupt nicht gebührend gefeiert worden. Also die Ampel hätte sich sozusagen vor den Bürgern verneigen müssen und sagen, wir sind stolz auf unser Land, dass wir das gebracht haben. Am Ende der Energiekrise wusste niemand, wie ist es gekommen? Waren es die LNG-Terminals, waren es unser kollektiver Sparwille oder war es der milde Winter? Das heißt, eine gemeinsame Kraftanstrengung ist gnadenlos verpufft und das schürt dann wieder Unzufriedenheit.
Also im Grunde sagen Sie ja, die Menschen, also die Gesellschaft ist aktivierbar, mit den Problemen umzugehen. Gleichzeitig haben Sie davon gesprochen, dass wir eine sogenannte Gore-Tex-Republik sein oder Gore-Tex-Gesellschaft. Das heißt also, wir verlagern das Unangenehme nach draußen und innen drin soll es schön angenehm warm sein.
Ja, das ist sicherlich so, aber das ist ja ein Absicherungsmechanismus. Also wenn wir keine Wege sehen, wie wir sozusagen in die Zukunft gehen können, dann bleibt nur der Rückbootzug, dann bleibt sozusagen das Recyceln alter Heimeligkeiten.
Wie sehen Sie in diesem Kontext des Zustandes der Gesellschaft jetzt die Ergebnisse bei den Landtagswahlen, die ja wirklich bemerkenswert waren?
Also wir beobachten, sagen wir mal, bestimmte Grundprobleme, die im Osten, aber auch im Westen zu beobachten sind. Also ich bin kein Freund, da jetzt alles auf den Osten zu schieben und sozusagen Ostbashing zu betreiben, weil die Probleme, die im Osten manifestiert worden sind, beobachten wir auch im Westen. Ein paar Probleme habe ich schon genannt. Also ein großes Problem ist so dieses Wertschätzungsproblem. Also die Menschen haben das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Das ist im Osten noch mal stärker ausgeprägt. Kohl hat damals blühende Landschaften versprochen. Man erlebt aber eher verlorene und verlassene Landschaften. Man erlebt sich häufig als Mensch zweiter Klasse. Eine Führungsposition sind mit Westlern besetzt. Das ist so ein schwelendes Ressentiment. Und das führt in ein grundsätzliches Kränkungserlebnis, was wir im Moment in der gesamten Gesellschaft
haben. Also diese berühmte Würdelücke.
Die Würdelücke, also dieser Respektwahlkampf war auch klug, weil die Menschen sehnen sich, sie wollen gesehen werden, sie wollen Wertschätzung erfahren und sie haben das Gefühl, die Welt wird immer anonymisierter und ihr eigenes Tun wird viel zu wenig beobachtet.
Das ist ja im Grunde fast eine Protest oder ein Aufmerken, bitte beachte mich. Wann geht das über in tiefe politische Überzeugung?
Also wir unterscheiden, wenn wir Interviews mit AfD-Wählern wollen. Es gibt wirklich zwei Lager. Es gibt die, die der Ampel einen Denkzettel verpassen wollen, die das Gefühl haben, bestimmte Themen kommen nicht zur Sprache, die wollen wachrütteln. Die sagen uns aber auch, ich wähle jetzt diesmal AfD, beim nächsten Mal SPD oder CDU. Es gibt aber auch welche, die mit diesen Themen, die AfD besetzt, einhergehen. Und AfD schafft es im Moment, zentrale Sehnsüchte, die brach liegen, aufzugreifen. Da ist einerseits eine Sehnsucht nach neuer Klarheit, nach entschiedenem Durchgriff. Man hat das Gefühl, bei den etablierten Parteien, man weiß gar nicht mehr genau, wo die stehen. Die haben vor allen Dingen in der Merkel-Zeit ihre Programmatik verloren. Das hat zu einer gewissen Orientierungskrise geführt und man will wieder irgendeine Klarheit. In unserer Jugendstudie sagte, das hat mich sehr erschrocken, ein junger Proband, also ich habe mit der AfD nichts am Hut, könnte mir auch nicht vorstellen, die zu wählen, aber wenn ich darüber nachdenke, lieber ein Ende mit Schrecken als dieses ständige Unklarsein. Dann bedient natürlich die AfD diesen Retro-Trend, den wir in der gesamten Gesellschaft beworben. Also dieses Versprechen, wir machen die Rolle rückwärts in die Seligkeit der alten Bundesrepublik und kehren wieder in überschaubare Verhältnisse mit tradierten Rollenmustern zurück. Also die Rollback-Bewegung, dass der Mann wieder sozusagen patriarchalisch ist und die Frau wieder sich um Kinder und Herd kümmert.
Also da geht es dann auch um weitere Dinge, als nicht als die reine Politik oder als die
das
Probleme.
Das geht weit über die reine Politik hinaus. Ein drittes Momentum, wo die AfD punkten kann, ist in dieser Zeit der Unwandelbarkeit wachsen Erlösungsvorstellungen. Und es gibt unterschiedliche Erlösungsvorstellungen. Die einen sagen, ne, die Technologie, jetzt die KI, die wird sozusagen uns erlösen und die Welt friedlicher und CO2-befreiter machen. Mhm. Es gibt andere, die sagen, ja, vielleicht die Jugend, wenn wir auf die bauen und vertrauen, die wird es besser machen. Die AfD-Lösung oder Losung ist, wir müssen Sündenböcke definieren. Mhm. Und das sind die Politiker, zum Teil die Migranten, die uns den ganzen Schlamassel eingebrockt haben. Und wenn wir die vom Hof jagen oder remigrieren, dann kehrt sozusagen die alte Stabilität und Seligkeit wieder zurück.
Aber das, was Sie erwähnt haben mit der Identitätsfrage oder den alten Rollenbildern, wir sehen das ja beispielsweise auch bei Donald Trump ganz ausgeprägt. Also da werden ja alte Männlichkeitsbilder auch gespielt. Der Krieg in der Ukraine ist ja auch wiederum ein Männlichkeitsverstärker. Ja. Ist das ein Trend, den wir erleben werden? Und jetzt mit Blick auch auf die starke AfD-Neigung der Jugend bei den letzten beiden Landtagswahlen, spielt sowas da eine Rolle?
Ja. Bei der Jugend spielt das in Ansätzen eine Rolle. Also das überrascht uns. Das ist jetzt nicht bei der Mehrheit der Jugendlichen, aber ein Liebäugeln mit einfacheren Rollenmustern. Also junge Leute erleben natürlich immer auch die Probleme und die Verkehrbarkeiten der Welt ihrer Eltern. Und die kriegen mit bei ihren Müttern dieses multiple Perfektionsspagat, in dem die eigene Mutter gefangen war, die, sagen wir mal, beruflich Karriere machen wollte, aber gleichzeitig eine liebevolle Mutter und Familienmanagerin war, die ihren Freundinnenkreis bespielen wollte, die eine attraktive Partnerin sein wollte, die sie selbst verwirklichen wollte. Und immer so am Rande der Erschöpfung lavierte. Und dann merkt man, Emanzipation ist zwar toll, aber wenn gleichzeitig so viele Ansprüche auf das junge Leben branden, dann entsteht auf einmal eine Sehnsucht, können wir das nicht vereinfachen? Gibt es nicht sozusagen die Rückkehr zu Rollenmustern, die auf den ersten Blick ein geruhsameres oder klareres Leben suggerieren? Und von daher erleben wir eigentlich seit 5 bis 10 Jahren sowohl bei den Männern, das ist natürlich durch Trump vorgelebt worden, diese Rollback-Bewegung wieder zu einer eher martialischen Männlichkeit.
Ganz allgemein gesprochen war doch Jugend eigentlich gleichgesetzt mit Optimismus, mit Zukunft.
Ja.
Das scheint ja nicht mehr so zu sein, wenn ich Sie höre. Erleben wir da eine Generation der Angst oder ist es nur konservativ oder ist es eben auch eine Generation Angst?
Also wir haben es mit einer Jugend zu tun, die lange Zeit sehr optimistisch war. Also ich glaube, da ist die Corona-Zeit eine große Zäsur. Wir haben gemerkt, die Jugend wächst in einer Art Bereitstellungskultur auf. Also sie hat das Gefühl, die Wirklichkeit ist ihr lange Zeit wohlgesonnen geworden. Also wir haben wenig autoritäre Eltern, die alles verbieten. Die meisten Jugendlichen waren auch finanziell relativ gut ausgepolstert. Ausnahmen im prekären Milieu gab es natürlich immer. Aber das Grundgefühl war, mit 11, 12 habe ich mein Smartphone, das ist sozusagen für mich ein persönliches Zepter der Macht. Und im Handstreich kann ich mir jeden Wunsch erfüllen, Partner ertindern, Reisen buchen und so weiter und so fort. Und in dieser Bereitstellungskultur wuchsen so die Ansprüche. Also wir haben vor 6, 7 Jahren in der Jugendstudie noch erlebt, wie die jungen Leute sagten, ja, mein Lebenstraum ist, ich will Influencer werden mit Hunderttausenden von Follower, ich will reich werden wie die Geissens, ich will mein eigenes Start-up-Unternehmen gründen. Und diese großen Träume und Ansprüche, die erleben wir im Moment als sehr gedeckelt, weil auch die Jugend erlebt, ne, vieles funktioniert nicht mehr. Die Bereitstellungskultur hat Ladehemmung. Ne, der Substanzverlust ist spürbar. Nicht nur die Schulgebäude sind marode, man weiß auch nicht, die Verkehrsinfrastruktur, die Bundeswehr ist die einsatzfähig. Bei der Olympiade merken wir, vieles fluppt nicht mehr, so wie es früher gefluppt hat. Das heißt, das Vertrauen in die staatliche Substanz schwindet auch bei den jungen Leuten. Und sie haben so ein bisschen das Gefühl, sie geraten aus einer Gewinnerperspektive mehr und mehr in die Verliererposition. Wichtig war natürlich da auch die Corona-Zeit, weil die jungen Leute waren so die Ersten, die weggesperrt wurden durch die Schulschließung und die Letzten, die geimpft wurden. Vor Corona waren Rezo und Greta jugendliche Ikonen der Gesellschaft. Danach waren das Drosten und Lauterbach. Und man erlebte eine Marginalisierung, einen Bedeutungsverlust. Mhm. Und man hat auch gemerkt, sagen wir mal, dieses soziale Fluidum, was in jungen Jahren wichtig ist, mit Freundinnen, Freundinnen sich auszutauschen, Cliquen zu bilden, das war ja alles brachliegend. Von daher beobachten wir bei den jungen Leuten eine gewisse Könnensunsicherheit. Was kann ich mir überhaupt zutrauen? Habe ich ein sicheres Fundament? Gerade mit Blick auf, das hat mich persönlich auch sehr erschüttert, mit Blick auf die Generation. Also wir merken in den Interviews, die jungen Leute spüren überhaupt kein Wir-Gefühl. Ein Originalzitat, jemand sagte, wir haben keinen Generationskonflikt, wir haben einen Konflikt in der Generation. Mhm. Weil
der Vereinzelung auch.
Vereinzelung, aber es gibt keine gemeinsame Orientierung mehr. Die Jugendkultur zerfällt in vielen Milieus, die zwar eine große Wagenburg-Mentalität entwickeln, aber sich in ihren Haltungen radikalisieren. Und man merkt, je nachdem, wo man jetzt auftitscht, wenn man da das oder das sagt, dann wird man ganz schräg angeguckt.
Aber beschreibt das nicht die ganze Gesellschaft?
Das beschreibt die ganze Gesellschaft. Aber bei den jungen Leuten, die natürlich ganz anders in Cliquen, in Jugendgruppen verzahnt sind, fällt das viel stärker ins Gewicht. Und wir merken, die fangen jetzt auf einmal an, sozusagen mit Tarnkappe rumzulaufen. Die bekennen nicht klar Position, weil sie das Gefühl haben, dann werde ich vielleicht gecancelt oder mache mich angreifbar. Mhm. Also bleibe ich lieber so ein bisschen nebulös. Mhm. Aber das erfüllt mich auch nicht.
Es gibt ja im Ausland den Blick auf Deutschland als die German Angst, die deutsche Angst. Sind wir in dieser Situation, dass wir das bestätigen als Gesellschaft?
Also German Angst ist sehr pauschal. Wir können in unseren Studien 4 Grundängste differenzieren, die unterschiedliches Gewicht haben. Und die zentrale Angst, die im Moment die Leute spüren, ist die Angst vor Ohnmacht. Also wieder in Situationen zu geraten, wo man handlungsunfähig war. Mhm. Extrem hat man das gemerkt zu Beginn der Corona-Zeit. Man war mit einem unsichtbaren Virus konfrontiert. Man wusste überhaupt nicht, wie man sich verhalten soll. Wo ist der Feind? Und das führte damals zu Verlagerungsbewegungen. Also es wurde erstmal gehamstert, um handelsfähig zu sein. Im zweiten Atemzug haben die Leute wie wild geputzt, weil in privaten Bodenoffensiven im Haushalt konnte man sichtbare Feinde zur Strecke bringen. In Amerika wurden die Waffengeschäfte aufgesucht, bei uns die Baumärkte. Man hat sich mit Hämmern, Äxten, Schraubenziehern armiert, um wehrhaft zu sein. Auch das Toilettenpapierphänomen hat die Welt uns belächelt. Psychologisch hat es aber mit Handlungsfähigkeit zu tun, mit dem Beweis von Handlungsfähigkeit. Denn wer Klopapier kauft, zeigt sich und der Welt, dass er in der größten Krise im doppelten Sinne geschäftstüchtig bleibt. Also dieses Ohnmachtsthema, und man hat in vielen Punkten das Gefühl, weil es nicht diese klaren Projekte gibt, ich bin ohnmächtig und finde Selbstwirksamkeit wieder nur in meiner privaten Wirklichkeit. Die zweite große Angst ist die Angst vor dem sozialen Klimawandel. Also die Menschen spüren, wie die Gesellschaft sich entzweit. Also nicht nur die Jugendlichen, sondern man merkt, man zieht sich selber auch in soziale Bollwerke zurück. Also die Menschen beschreiben uns, dass sie ihre Freundschaften festigen. Aber es entsteht wirklich diese Wagenburg-Mentalität, und sie beschreiben uns, dass sie anfangen, all diejenigen im Bekanntenkreis, die anstrengend sind, die eine andere Meinung haben, gnadenlos auszusortieren. Das ist natürlich Gift für eine Demokratie, die auf Perspektivwechsel, auf Kompromissbildung angewiesen ist. Wenn jeder nur sozusagen in seinem Milieu bleibt, dann haben wir Solidarität nur noch in den Silos. Ich spreche daher von einer Silodarität, die die Solidarität abgelöst hat. Die dritte Angst habe ich eben schon beschrieben, das ist die Angst vor dem Substanzverlust. Also dieses Gefühl, Deutschland ist wirtschaftlich sicher, das ist Verlässlichkeit, und die Deutsche Bahn, die ist im Takt. All das schwindet im Moment und führt zu so einem Gefühl, worauf kann ich mich da überhaupt noch verlassen?
Schauen wir mal nach vorne, wie das zu bearbeiten wäre, politisch. Was braucht es, um diese Haltung, diese Einstellung zu verändern? Brauchen wir eine Agenda 2030, die dann letztendlich vielleicht zu mehr Wohlstand wieder führt, zu einer stärkeren wirtschaftlichen Sicherheit? Wäre das ein Rezept?
Ja, Agenda 2030 klingt viel zu abstrakt. Es braucht wie in der Energiekrise klar umrissene Projekte, wo man das Gefühl hat, aha, das ist nicht nur sinnvoll, sondern das ist auch aus der Not geboren. Und ich erwähnte das eben schon mal. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass man Abkehr nimmt von dieser eher fast mütterlichen Perspektive, die wir unter Angela Merkel hatten. Wir müssen die Bürger schonen, wir müssen so die Härten des Daseins abfedern. Sondern ich glaube, die Leute spüren, dass die Welt im Umbruch ist. Und sie brauchen Ehrlichkeit, sie brauchen wirklich eher den Hinweis auf Blut, Schweiß und Tränen. Sie brauchen eine klare Durchdeklinierung der zu erwartenden Aufgaben und Herausforderungen als dieses wabernde Eier-Popeia-Gefühl, weil das zersetzt wieder Vertrauen. Und wenn dann die Bereitschaft und der Sinn anerkannt wird, an bestimmten Dingen wie bei der Energiekrise zu arbeiten, dann ist es halt wichtig, die Selbstwirksamkeit des Einzelnen zu stärken und ein Gefühl zu vermitteln, dass alle auch gerecht daran beteiligt sind.
Also wenn die Politik diese Notwendigkeit vermittelt, wenn man das Wort dann mal aufsplittet in die Wendigkeit in der Not, haben wir die noch als Gesellschaft? Wird die dann damit wiederum erzeugt?
Also die Wendigkeit kommt ja mit der Not. Wenn aber immer sozusagen das Gefühl vermittelt wird, es ist alles gut, sorge dich nicht, dann zersetzt es die Wendigkeit. Wenn sozusagen durch die Zänkigkeit der Ampel auch keine klare Richtungsgebung erfolgt, dann wird auch nicht ein sinnvoller Handlungsimpuls verspürt. Und dann geraten die Menschen eher in ein Gefühl des Wirksamkeitsstaus. Also da ist sehr viel gestaute Energie im Moment in der Bevölkerung spürbar, die dann kanalisiert wird in Wut, in Lethargie, manchmal in Trauer, aber meist destruktiv.
Sie haben ja mit Ihrem Institut, mit dem Rheingold-Institut, auch Filialen in Shanghai und in San Francisco beispielsweise. Jetzt mal im Vergleich geschaut, sind wir da anders als andere Nationen mit diesem Aktivitätsstau, den es in Deutschland gibt, mit dieser Befindlichkeit?
Ja, was anders ist, es gibt in Amerika sozusagen eher einen Optimismus, der sagt, wir schreiten direkt zur Tat und hoffen, dass das dann ein gutes Ende nimmt. Bei uns ist es eher umgekehrt. Das hängt auch so ein bisschen mit diesem Topos German Angst zu tun. Wir sind erstmal zögerlich. Das wird zum Teil
das
auch.
Das waren wir immer, oder?
Erstmal, sag mal, nein, das waren wir nicht immer, das ist eine geschichtliche Lehre. Im letzten Jahrhundert sind wir sozusagen in blindem Optimismus in die Katastrophe gerannt. Jetzt sind wir erstmal dabei, abzuwarten, die Probleme zu analysieren und dann, sag mal, in einem sekundären Schritt aktiv zu werden. Aber das, was im Moment beobachtet ist, es kommt nicht zu diesem sekundären Schritt. Wir verhakeln uns in ständigen Schuldverschiebungen, Problemverästelungen, in akribischen Argumentationsfiguren. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Menschen das Gespür haben, wie bei der Energiekrise, jetzt ist wirklich eine spürbare Not da, dann kommt es in diese produktive Entwicklung, dann kommt es in diese Wendigkeit.
Wenn Sie eine Parole für die Bundesregierung schreiben müssen oder für die deutsche Politik, um genau diesen Optimismus oder diese Tatkraft zu erzeugen, was wäre das zum Schluss?
Klare Herausforderungen benennen, Streitkultur vorleben, produktive Streitkultur und Begegnungsräume schaffen. Das gelingt ansatzweise, wenn wir Spiele haben wie die Europameisterschaft, dass wildfremde Leute aus unterschiedlichen Milieus mal wieder zusammenkommen. Also wir brauchen sozusagen Räume wie früher der Stammtisch, wo man auch mal seine Meinung äußern kann, wo man sich die Köpfe einreden kann, aber am Ende, wenn man bezogen ist auf den anderen, ein Verständnis entwickeln für seine Position. Und erst wenn wir bereit sind, den anderen zu verstehen, sind wir kompromissfähig. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Stefan Grünewald, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich habe zu danken, Herr Kohl.
Das war Phoenix persönlich mit dem Psychologen der Nation, Stefan Grünewald. Ihnen noch einen schönen Tag und einen schönen Abend.